Hallo miteinander, das ist die neueste Ausgabe vom Travel News Talk. Ich bin Reto Sutter, Chefredakteur von Travel News, und mir vis-à-vis sitzt eins der bekanntesten Gesichter aus der Schweizer Reisebranche, wo unterdessen ein eigenes Beratungsunternehmen hat. Herzlich willkommen im Podcast, Matthias Huwiler.
Hallo miteinander.
Matthias, sagt dir, glaube ich, fast niemand. Die einen nennen dich Huwi, andere Matt. Wie wirst du am liebsten angesprochen?
Das spielt keine Rolle. Original war ein Huwi. Dann bin ich mal auf Amerika ausgewandert und unter Haui hat es nicht so funktioniert. Dann hat mich das eben Matt genannt. Also die uralten Kollegen nennen mich Huwi. Die ich noch nicht so lange kenne, also 30 Jahre statt 40 Jahre, die nenne ich mich Matt. Der erste nenne ich die Watch. Nur Matthias, das hat nur meine Mutter dürfen sagen.
Also noch halber gedacht. Jetzt nimmt es mich Wunder, ich habe es in der Einleitung gesagt, du hast ein Beratungsunternehmen. Ja, was machst du konkret? Kannst du etwas verraten, kannst du etwas erzählen oder bist du verschwiegen wie ein Grab, weil du allen Kunden gegenüber eine Schweigepflicht hast?
Nein, das ist nicht so. Es ist, je nach Kunden ist man da transparenter und weniger transparent. Ja, wir haben den Rainer Schenkel und ich. Der Rainer ist ja bekannt als Ex-CFO von der TUI Swiss. Und ich sind da mal irgendwann ein bisschen zusammengehöckelt und haben über unsere Altersthematik studiert und haben gesagt, bevor wir jetzt beide da im Sarg verschwinden, könnten wir noch ein bisschen etwas machen. Und haben dann eine kleine GmbH, Rahu GmbH. Und zwar heisst sie Rahu, weil Hurra ein bisschen blöd getönt hat. Gegründet und sind ins Consulting eingestiegen. Ich habe dann in meiner Zeit, wo ich freigestellt war bei Falk, sehr viel WhatsApp in der modernen Sprache rausgelassen und habe wirklich einen super Erfolg können feiern, indem ich einiges an Mandat bekommen habe. Und der Rainer hat seine eigenen Mandate. Das heisst, wir arbeiten im Hintergrund zusammen, aber im Vordergrund sind wir quasi selber jeweils für ein Mandat zuständig. Ich habe mal zwei Mandate durchgegeben, die ziemlich öffentlich sind. Das ist einmal, habe ich die Firma nach Tour Operator SBA von Mailand dürfen in der Schweiz und in Deutschland einführen. Ich bin da heute noch als Berater zuständig für den sogenannten Dachmarkt und unterstütze die zwei Geschäftsführerinnen plus natürlich auch eine Geschäftsführung in Italien mit dem Frederik Nahr als Inhaber selber. Und das allererste Mandat und damit das traditionsreichste Mandat, wo ich ganz stolz bin drauf, ich darf für die Firma Tour West in Südafrika arbeiten. Das ist eine südafrikanische DMC. Die haben eine neue Datenbank von afrikanischen Hotels entwickelt mit dem Namen VMP, Virtual Marketplace. Und da darf ich den Connector spielen in Europa, also mainly in Europa, weltweit mit meinen Kontakten. Und da habe ich halt weiterhin mit sehr vielen alten Freunden und Firmen jetzt zu, mit der DR-Touristik, mit der TUI, mit Knechtreisen und wie die alle heissen. Und macht A, riesige Freude und B, ist für mich auch immer ein Learning-Effekt. You know, was kommt jetzt mit der KI alles? Was ändert sich in der technischen Welt? Von Peakwork über die CASA, etc., etc. Also sehr, sehr spannend, sehr erfrischend. Und die anderen Mandate, da habe ich eine Schweigepflicht.
Hättest du dir überhaupt vorstellen können, dich nochmal neu mit anzustellen lassen? Oder hast du wie gesagt, so, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt will ich etwas Eigenes?
Also es war ein eine Plus-Minus-Situation gewesen. Und was ich gewusst habe, ist, ich möchte noch etwas arbeiten. Was ich auch gewusst habe, ich muss lernen, weniger zu arbeiten. Was ich nicht mehr haben wollte, was definitiv festgestanden ist, ist ein Grosskonzern. Das wollte ich nicht mehr. Dann habe ich mit einigen Leuten einige Ideen besprochen. Es wären interessante Projekte darunter gewesen. Zum Teil hat man es dann nicht finanziell machen können. Zum Teil hat man noch gewisse Perioden wollen abwarten. Und so habe ich dann mit dem Rainer zusammen entschlossen, zum Rahu GmbH zu machen, wo ich dann ziemlich schnell auf eine sehr, sehr gute Auslastung gekommen bin. Es war fast über 100% gewesen. Und darum haben wir jetzt auch entschieden, die zwei Mandate, die der Vertrag ausgelaufen ist, nicht mehr zu ersetzen, damit ich eben lerne, mal ein bisschen weniger zu arbeiten. Und es ist mir jetzt wirklich gelungen, ich bin jetzt auf 80%. Ziel ist dann irgendwann zwischen 60% und 80% zu sein, dass ich etwas arbeiten kann, aber auch lernen, mit meiner Freizeit umzugehen, wo mir ziemlich gut gelingt, zu meinem eigenen grossen Überraschungsthema. kann ich mit dieser Freizeit etwas anfangen und so etwas Sinnvolles. Und das hat mich selber überrascht und da bin ich immer noch am Lernen. Reto, glaub mir's.
Wie muss man sich das vorstellen? Es sind auch viele auf dich zugekommen, die es gehört haben, ah, jetzt gibt es diese Consulting-Firma oder hast du sehr aktiv akquiriert oder ist es so ein bisschen halb-halb gewesen?
Nein, es war effektiv so gewesen, dass ich noch nie Berater war und keine Ahnung, was ich da mache. Ich wollte nicht ein strategischer oder finanzieller Berater werden. Da haben wir McKinsey und alle, die können es viel besser als ich. Sondern mein Ziel war, ein operativer Berater zu werden. Ein bisschen komisches Wort, aber operative Unterstützung. Und ich habe wirklich 500 WhatsApp rausgelassen. Von denen sind 499 Antworten gekommen.
Nicht schlecht.
Ja, aber außerhalb von 20 hat man keine können brauchen. Die haben einfach Danke gesagt. Mit 20 konnte ich etwas anfangen und aus diesen 20 haben sich dann 5 Mandate gegeben und dann bin ich voll gewesen. Und dann habe ich per Ende Juli 25 eine Vollmandatschaft gehabt und bin in die blöde Situation gekommen, als Eigenständiger, vor allem müssen Absagen erseilen, weil es zeitlich nicht mehr gepasst hat. Aber dass ich so schnell so viel darf betreuen, hätte ich mir persönlich im Leben nie zutraut. Und trotzdem ist kein einziger Schweizer gewesen. Es sind wirklich alle Ausländer gewesen.
Du hast das Arbeitspensum angesprochen, wo du jetzt so ein bisschen säuferlich am Reduzieren bist. Wie muss ich denn das vorstellen in deiner absoluten Blütezeit? Wie viel hast du geschafft? Bist du nur schnell heimgekehren, schlafen und nachher wieder arbeiten? Oder wie ist das?
In der absoluten Blütezeit, wo wir alles von Grund auf aufbauen haben, haben wir so im Durchschnitt zwischen 15 und 17 Stunden geschafft. Das ist korrekt, ja.
Jetzt würde ich gerne ein bisschen zurückschauen auf deinen Einstieg in Tourismus, deinen ersten Schritt in der Reisebranche. Wie hat alles angefangen bei dir?
Wenn wir ganz am Anfang gehen, habe ich als Sechsschüler wirklich nicht gewusst, was ich machen soll. Bin dann in einer sehr stabilen Bude gelandet mit dem Namen SBB. Habe dort den Betriebsinspanent machen. Das erste Mal mit dem Handelsschulabschluss oder wie das Ding heisst. Wir waren 21 Schüler und 2 Jahre nach der Lehre waren es noch 2 gewesen. Der ganze Rest, inklusive mir, hat die Privatindustrie gewechselt. Ich durfte zum Reisebüro Albrecht reisen im Frauenfeld, im ersten Stock von der Post gehen. Bin dort von den Kollegen Albrecht und Dinner ins kalte Wasser geschmissen worden und durfte an dem Sitz sitzen, wo alle angelaufen sind, also der vor der Tür. Dann durfte ich da mitmachen, dann ist mir relativ schnell langweilig geworden. Dann habe ich den Reto Albrecht gefragt, ob wir nicht selber etwas machen können. Und dann haben wir Albrecht Reise Wiel gegründet miteinander, wo ich auch Teilhaber war.
Wie alt bist du denn?
So um die 18,5, knapp 19. Dann hat es leider bei Albrecht Gesamtgruppe, 2 Büro Gesamtgruppe, ein bisschen gescherbelt. Und durch einen Kollegen, durch einen Kunden aus der Innerschweiz, habe ich dürfen auf Orlando, Florida migrieren. Da stand es mal noch hoch illegal schwarz gewesen. Wir hatten kein Arbeitspapier und gar nichts gehabt. Wir sind einfach mal runtergeflogen, hat einen Job angefangen. Und dann hat man nach 4 Monaten herausgefunden, dass der Arbeitsgeber eigentlich gar kein Geld mehr hat.
Okay.
Darf aber auch zur Beruhigung sagen, in der Zwischenzeit habe ich mich natürlich legalisiert mit dem richtigen Visum und allem. Da hat man das schon gebraucht, nur nicht so schnell. Und dann bin ich auf die ganz hervorragende Idee gekommen, weil ich schlicht und einfach gedacht habe, das ginge dann schon, habe ich mir $10,000 gepumpt und habe meine eigene Firma, meine eigene DMC in Florida etabliert.
Fantasy Destinations ist das?
Das war Fantasy Destinations, zusammen mit dem Jens Lüppen von Fantasy Tours damals. Mit $10,000 bin ich nicht so weit gekommen. Wir müssen Lizenzen zahlen, haben müssen Office-Rent zahlen und bin dann in so einem wunderschönen kleinen Office mit ein paar selber zusammengeschraubten Tisch mit einem Apple Macintosh-Computer, wer sich da erinnert. Was leider gefehlt hat, sind Hotelverträge und Kunden gewesen. Aber da habe ich auch gemerkt, dann habe ich mal auf den Weg gemacht in Florida und habe mal auch Hotelverträge zusammenzutragen. Ich hatte dort ein riesen Schwein gehabt, dass man ein DOSM, also Director of Sales and Marketing, von einem damaligen grossen Hotel sehr geholfen hat. Und hat dann wirklich auch einen Kunden dürfen begrüßen, wie Sky Tours, der Imholzenteil, aber auch viele Engländer und Irländer sind dann meine Kundenbasis gewesen. Und irgendwann, das ist glaube ich im Januar 1990 gewesen, ist auf einmal ein Herr Gunz zu mir gekommen, am Florida Huddle in Tampa. Und seitdem habe ich CA Ferntouristik, wie es damals mal geheißen hat, als Kunde bei meiner DMC in Florida auch gekommen. Und so sind die ersten Kontakte zum Dietmar Gunst gekommen.
Aber ich glaube, man kann zusammenfassen, du bist so der Sicherheitstyp, bist du nicht, sondern du suchst immer ein bisschen das Risiko, ein bisschen den Kützel, wenn dich etwas reizt, probierst es. Oder wirkt das jetzt ein bisschen falsch?
Ich weiss nicht, ob man es so sagen kann. Ich war jung, unbeschwert, hatte natürlich keine Verpflichtungen, keine Kind, Familie, gar nichts. Ich habe das nicht als Risiko gesehen. Ich dachte, ich will mal etwas Lässiges machen und etwas anderes. Und why not Amerika? Gut, Orlando ist mir ziemlich gleich auf den Geist gegangen mit dem Mickey Mouse, aber es war natürlich eine Arbeit und eine schöne Arbeit. Ich glaube, ich habe das, muss ich eher sagen, ich war ein bisschen naiv gewesen. Ich habe das gar nicht gross gesehen als Risiko. Und wenn sie in die Hose wäre, wäre ich halt wieder heimgekommen. Das wäre ja nicht so schlimm gewesen. Aber bewusst Risiko habe ich nicht gesucht, aber sehr wahrscheinlich der kleine Junge mit den langen Haaren, der ein bisschen naiv mit 22 auf das Florida ausgewandert ist. Lässige Zeit war, möchte es nicht missen.
Du schwärmst und gleich ist das Engagement nach 4 Jahren zu Ende gegangen. Wieso?
Ja, ganz einfach. Herr Gunz hat mich gefragt, ob ich für ihn CA Ferntouristik Schweiz eröffnen will. Am Anfang habe ich noch Nein gesagt. Dann ist leider Gottes mein Vater sehr, sehr krank geworden. Dann habe ich ihm angerufen, ob die Offerte noch steche. Dann konnte ich mein Geschäft in Florida sehr gut verkaufen. Und bin dann im 1.11.1992 habe ich in der Schweiz angefangen. Habe dann im 1993 und im 1994 je Jahr noch 16 USA-Trips unternommen.
Okay.
Ich habe die Firma quasi dann neu aufgebaut, auch für CA Ferntouristik dort unten mit meinem Ex-Staff. Und habe dann so die Schweiz und dann ist Österreich dazugekommen und das alles so gesehen für CA Ferntouristik oder am gestrigen FDI aufgebaut. Aber der Grund war eigentlich die Schwerkrankheit von meinem Vater, dass ich überhaupt am Dietmar Gunzi wieder angerufen habe und gesagt habe, ja, ich komme zurück in die Schweiz. Also Schicksalsschlag.
Und gleich hat es gepasst, oder schlussendlich nachher? Weil sonst wärst du ja nicht 10 Jahre geblieben.
Ja, hat sehr gut gepasst, alles tipptopp. Dann hat man ja etwas gemacht, wo wir nicht so geschätzt haben. Dann ist ja die Firma der Air Tours UK, heutige Mytravel, gestrige Mytravel, sorry, sind auch gekauft worden. Und dann hat die ganze Firma-Philosophie geändert. Gunz ist gegangen, dann sind wir quasi gar alle gegangen. Oder die Mehrheit ist dann gegangen und dann haben die Engländer übernommen. Und da sind wir eigentlich echt froh gewesen, dass wir weg sind. Wir haben ja dann vorgehabt, die ehemalige Crew von CA Ferntouristik, dass wir ein eigenes Tour-Operator gegründet haben. Den Codenamen haben wir gehabt, ABC Travel, aber weiter ist ja nie gekommen. Sagt sie, Kapital haben wir ja auch gehabt. Und dann ist es zu einem schweren Nachklagefall gegen uns gekommen, der nichts anderes war als eine Verschleppung. Da wir aber dem Gericht Uster zugeordnet waren, sind die so mit dem Swiss Accounting beschäftigt gewesen. Und unser Fall war so uninteressant gewesen, dass sie die einfach liegen lassen haben. Wir konnten dann managen, dass das Aktienkapital gelöst worden ist und wir konnten jeden Franken zurückzahlen, aber leider ABC nie anfangen. Ob das eine verrückte Idee gewesen wäre oder nicht, haben wir leider nie herausgefunden. Und dann ist TUI Suisse auf mich zugekommen und hat Martin Witt hat mich gefragt, ob ich da mein ABC-Zeugs da immer noch vorhebe. Ich sage, ja, vorhebe schon, wir sind völlig blockiert. Und dann kommt die Frage, würdest du es auch für TUI Suisse machen? Dann hat für mich die Welt nicht mehr gestimmt. Ich dachte, wer will jetzt der weltgrösste Tour-Operator von einem halben Sträfling? Allerdings bin ich nie angeklagt worden. Also, Scherz beiseite. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann eine Liste aufgestellt für TUI Suisse und mit der TUI Suisse haben wir die neue Budget gemacht. Und die TUI Suisse, der Martin Witter, hat uns doch prompt zugesagt. Am Anfang hat man eine Frage, eine AG zu machen. Da hat einen Hannover abgelehnt. Also hat man einen Trademark gefunden. Das kennen wir alle, Flex Travel. Und dann haben wir da 2003, ich glaube, ich bin im Mai angestellt worden, der Rest im Juni, haben wir da als Flex Travel von Grund auf wirklich angefangen, außerhalb von allen TUI-Datenbanken, haben wir alles selber aufbauen, vom Bildchen über das Computerprogramm, was sind so Bedingungen gewesen, dass wir das gemacht haben und haben für TUI Schweiz einen neuen Langstreckentour-Operator erfunden und auch ins Leben gerufen.
Was hast du für Erinnerungen an die Zeit? Ist das wirklich so ein bisschen, ich sage jetzt, fast eine eigene Gruppe? Also sind ihr wie so ein bisschen exponiert gewesen vom Rest von TUI? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich würde sagen, wir sind voll integriert gewesen, aber am Anfang haben wir natürlich eine andere Kultur reingebracht und TUI-Leute haben sich müssen an uns gewöhnen, wie wir auch uns an TUI-Leute. Und wir haben einfach geschaut, dass es möglichst wenig Überschneidungen gibt und wenn es Überschneidungen gibt, dass es Ergänzungen gibt. Aber der ganze Flex, der ganze TUI-Swiss-Zeit und TUI-Zeit, das waren 11 Jahre und das sind wunderschöne Erinnerungen. Heute würde ich glaube alle sagen, die involviert waren. Schade, dass wir aufgehört haben. TUI hatte damals eine neue Politik, eine One-TUI-Markenstrategie. Wir haben nicht dürfen auf Österreich expandieren. In der Schweiz haben wir kaum mehr können wachsen. Wir haben so eine grosse Marktkontrolle, respektive Marktshare gehabt. Dann ist dazu einfach auch, dass der Gunz nochmal gekommen ist, und hat gesagt, Huwi, komm zurück, wir wollen da etwas ändern. Der Martin Witt, der hat, wie gesagt, müssen mit dieser One-TUI-Markenstrategie leben. Und so haben wir uns dann im sehr Guten, haben wir uns dann getrennt, und leider Gottes gibt es den Flex ja heute nicht mehr. Aber rückwirkend gesehen hätten wir, sollen das Österreich durchsetzen, bei TUI bleiben und den Flex weiterentwickeln. Aber wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, da kennen wir ja schon alles. Gell?
Was bist du für ein Chef gewesen? Wie bist du mit deinen Leuten umgegangen?
Du musst die anderen fragen, nicht mich.
Was würdest du selber sagen? Was ist dir wichtig gewesen, auch im Umgang mit den Leuten? Oder nach welchen Kriterien hast du auch die Mitarbeiter ausgesucht?
Loyalität. Ja. Für mich gibt es ein grosses Schlagwort. Ich will Loyalität und ich gebe Loyalität. Und das hat meistens sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube, ich habe ja ein paar Leute bis und mit heute mitgenommen. Für ein paar andere Leute konnte ich wenigstens ein bisschen mithelfen, dass nach der FDI-Pleite einen Job finden konnten. Ich höre nicht so viel Negatives über meine Chefrolle, aber wie gesagt, ist nicht up to me, das zu beurteilen. Du hast ja ganz viele Leute in der Schweiz, die mit mir mal etwas zugegeben haben. Frag die und dann kommst du eine ehrliche Antwort.
Ich will gleich noch ein bisschen auf die Loyalität eingehen. Ist auch ein bisschen ein dehnbarer Begriff, oder? Die einen sagen, ja, du bist nur loyal, wenn du 12 Stunden am Tag arbeitest und alles mitmachst und jede Minute erreichbar bist. Wie hast du das definiert? Was sind für dich die zentralen Punkte von dieser Loyalität?
Weißt du, da haben wir natürlich auch viel gelernt. Vom jungen Spross zum älteren Mann. Da hat sich in der Welt viel verändert und am Anfang ist selbstverständlich, Loyalität ist einfach, wir stehen zu unseren Fehlern. Und ja, es hat am Anfang viele Arbeitsstunden gebraucht, rein aus finanziellen Gründen, weil wir uns nicht so viele Leute können leisten konnten. Später, als es ein bisschen lockerer geworden ist, war mir relativ gleich gewesen, wenn du wie geschafft hast, sondern wir einfach müssen unsere EBITDA-Ziele erreichen. Wir müssen positiv dastehen, das sind wir, haben wir geschafft. Haben wir im Flex geschafft nach 3 Jahren, da haben wir bei der FDI Langstrecke geschafft. Loyalität heisst für mich aber auch, dass man im Zimmerli etwas kann, beraten und entschliessen kann. Und gegen aussen hat nachher wirklich jeder die gleiche Meinung, auch wenn er unter Umständen nicht einverstanden war. Und da hat es ganz viele Leute gegeben, die das mitgezogen haben. Und es hat auch Leute gegeben, die ich einfach auswechseln musste, weil es nicht mehr gepasst hat. Aber das ist relativ normal. Und das Thema Loyalität ist für mich einfach, wir stehen zueinander, wir kämpfen miteinander, wir verlieren oder wir gewinnen miteinander. Und hat dann umso älter wir geworden sind, viel weniger mit der Arbeitszeit und so Zeug zugehauen. Und dann ist irgendwann das ganze Remote-Zeug gekommen, wo ich ein ganz grosser Gegner war. Aber ich musste es lernen und heute muss ich sagen, gar keine schlechte Sache.
Machst du es sogar auch? Oder ungern?
Ich mache es ungern. Ich bin einmal auch bei der FDI der Einzige bei Corona, wo der Mutterseele allein im Büro gesessen ist, ich hätte daheim bleiben können, ich hätte gleich viel davon gehabt. Nein, ich bin jemand, der gerne daheim rausgeht. Für mich ist das zwei verschiedene Welten. Und ich kann auch der Frau nicht so gerne beim Staubsaugen zulassen. Und bitte, auch heute als Frau, wir haben wieder ein kleines Büro und wir fühlen uns wohl.
Möchten Sie täglich über das weltweite Tourismus- und Reisegeschehen informiert sein? Suchen Sie Reiseideen und Inspirationen? Auf travelnews.ch erfahren Sie jeden Tag das Neueste und Spannendste aus der Reisewelt. Auch ganz bequem mit einem unserer Newsletter.
Du hast schon ein paar Mal angesprochen, du bist dann wieder zurück zu der FTI, nochmal für rund 10 Jahre. Wie hast du diese Zeit in Erinnerung? Was sind dort vielleicht so ein bisschen Meilensteine gewesen, wo du auch gerne darauf zurückschaust?
Ja, das ist korrekt. Also wir reden in der Zwischenzeit von der FDI 4, wo ich dann zurück bin, wo der Dietmar uns erlaubt hat, das ganze Langstreckengeschäft von München auf Zürich zu verschieben. Ich glaube, wir haben einen irrsinnigen Job gemacht. Wir haben ein Management aufgezogen in Zürich mit 52 Leuten im PM, plus natürlich den Ticketjob. Andere Firmen haben da 180 bis 250 Leute und haben sehr erfolgreich können arbeiten. Am Schluss durfte ich alle Spezialisten betreuen, alle Ticketjobs, Drive FDI, Windrose, ganz Langstrecke und Name the Game. Ende 2020, wo der Dietmar gegangen ist und ein Shareholder seine Abgesandten gekommen sind, hat sich die Welt dann schon ein bisschen gekehrt und ein bisschen getrüllt und das Arbeiten war nicht mehr ganz so angenehm gewesen. Wir haben aber trotzdem versucht, das Beste daraus zu machen. Was dann leider Gottes rausgekommen ist, haben wir alle mitbekommen.
2024, kurz eben bevor die FTI pleite gegangen ist, hast du einen Abgang gemacht? Hast du es schon ein bisschen gesehen?
Ich könnte heute einen grossen Hero spielen und sagen, selbstverständlich habe ich alles gesehen. Blödsinn. Ich hatte ein ungutes Gefühl. Wir haben Lehr sehr lange mit Certares hin und her gemacht und dann es ist ja zum Signing gekommen, aber eben jetzt zum Closing. Mir ist dann beigebracht worden, ich muss jetzt jeden von meinen Suppliers anrufen, Certares sage hinter uns und ich habe dann gesagt, schau, liebe Herr München, Signing ist noch Closing. Ich werde hier niemand von meinen Supplier anlügen. Das war auch einer der Hauptgründe, dass es dann zum Bruch gekommen ist. Dass es dann wirklich gute Monate später die Hosen ab ist. Nein, also ich habe es weder gewünscht noch erwartet. Aber ich hatte ein ungutes Gefühl. Wenn man mir heute unterstellt, hey, hättest du mir anrufen und mich warnen. Meine Damen und Herren, nein, ich habe es nicht gewusst. Ich habe einfach das Gefühl in mir gehabt, dass es nicht sauber läuft und hätte aber nie gedacht, dass es so schnell geht.
3. Juni 2024 war es, wo die FTI Insolvenz angemeldet hat. Wie nahe ist dir das doch noch gegangen, nach so vielen Jahren, wo du auch für das Unternehmen geschafft hast? Oder hast du schon komplett abgeschlossen gehabt?
Nein, gar nicht. Das ist mir sehr, sehr nahe gegangen. Aber jetzt wollen wir es vielleicht ein bisschen fragmentieren. Es ist mir brutal nahe gegangen für alle Angestellten, selbstverständlich in der Schweiz und in Deutschland. Es ist mir sehr nahe gegangen auch für alle anderen Auslandsgesellschaften. Und vor allem die FDI selber. Ich bin fast von Anfang an ja, dabei gewesen. Wir haben das aufgebaut. Wir sind 100 Mal da gesagt worden. Wir haben immer irgendwie überlebt. Einmal ein bisschen schöner, einmal ein bisschen unschöner. Aber wir haben überlebt. Wir konnten jeden Rapper von unseren Schulden können zahlen. Dann kommen auf einmal Aktionäre mit ganz viel Geld, die uns dann in die Wand laufen lassen, sage ich jetzt einmal. Und für die habe ich dann nicht so gefühlt. Aber für alle die gekämpft haben, und das stellt man erst im Nachhinein fest, wir waren eine hervorragende Truppe gewesen, von München über Zürich, über Basel, über you name it. Die Truppe ist in der ganzen Welt und sind immer noch sehr, sehr, sehr gesuchte Mitarbeiter, weil sie einfach arbeiten können. Aber man muss sagen, aktionärsmässig, was da passiert ist, da hat man dann nicht mehr wehtun. Angestelltenmässig, firmenmässig ist man sehr nahe gegangen.
Würdest du rückblickend nochmal alles gleich machen? Oder gibt es doch Sachen, wo du sagst, Kopf, warum habe ich nicht?
Ja, sehr wahrscheinlich im Kleinen würdest du ab und zu etwas ändern. Im Grossen würde ich gar nichts ändern. Nur etwas muss ich zugeben. Da haben sie mir trotzdem schon im TTW Montreux vorgeworfen. Ich würde heute als einzige Änderung eine anständige Hose und eine kleine Gavatte anlegen. Dass ich von Anfang an ein bisschen besser aufgenommen worden bin. Mein Kurzhosentrend und T-Shirt-Trend hat mir doch einiges an Wände gegeben, wo ich den Kopf zuerst anschlagen musste, hat es heute bin ich akzeptiert, hat aber lange gebraucht, ist nicht easy gewesen. Ja, sehr wahrscheinlich würde ich mal ein paar längere Hosen ein bisschen anlegen, statt die kürzeren. Und auch ein bisschen ein Corporate-Auftreten anlegen. Wir werden jetzt nicht von Hemd und Krawatte. Das würde ich sehr wahrscheinlich machen, alles andere würde ich nochmal gleich.
Schauen wir doch noch auf den Zustand der Schweizer Reisebranche im Sommer 2026, wo wir jetzt stehen. Wie fit ist sie für die Herausforderungen der Zukunft?
Ja, stellst du eine heikle Frage mit dem blöden Irankrieg. Wir haben schon genug Troubles in der Welt vor dem Irankrieg. Jetzt kommt das ganze Thema Benzin, Kerosin. Kann ich via Dubai fliegen oder nicht? Wo ist es sicher, wo ist es nicht sicher? Wenn ich heute mit meinen Kollegen rede, spürt man schon eine deutliche Zurückhaltung. Ich hoffe immer noch, dass wenn der Irankrieg vorbei ist, dass dann die Menschen trotzdem noch kurzfristig buchen. Könnte schon noch ein paar eng werden, je nachdem, wie lange das der Krieg oder die Kriege gehen. lange Substanz beim einen oder anderen. Beim einen weiss ich es, da wird es noch lang lange. Beim anderen weiss ich es nicht und mache Fragezeichen. Es ist hart geworden. Dann kommt das Thema KI, das Thema Google, dass zum Teil Gäste noch besser draus kommen als der Reisebüro-Spezialist selber. Es ist sicher nicht einfach und trotzdem bin ich sehr überzeugt, dass ein gutes Reisebüro immer eine Existenzberechtigung wird haben. Jetzt haben wir noch die Gretchenfrage, brauche ich das Reisebüro auf Mallorca oder brauche ich es auf der Langstrecke, möglichst kompliziert. Kommt auch ein bisschen auf die Innovativität vom Reisebüro selber an. Aber ich denke, ja, wir brauchen ein Reisebüro, brauchen wir so viel, das ist sehr wahrscheinlich eine natürliche Bereinigung, auch durch die Fusion von zwei, drei grossen Läden, die es da gibt. Aber ich bin persönlich ein riesen Belieferer ins Reisebüro, wenn das Reisebüro den Mehrservice bietet. Darum dürfen sie auch BGH. Da bin ich auch ganz klar dafür.
Jetzt nimmt es mich auch ein Wunder, wie du selber reisest. Welches sind deine bevorzugten Gebiete? Wo gehst du am liebsten Ferien machen?
Jetzt wird es noch langsam persönlich. He?
So soll es sein, gegen den Schluss. Gegen den Schluss schauen wir
noch wissen, welche Frau das ich hübsch finde. Ja,
auch das würde mich durchaus interessieren.
Ja, da können wir dann nachher beim Bier besprechen. Aber ist es so, wir sind eine fernreiselastige Familie. Wir sind jetzt gerade vor ein paar Tagen heimgekommen von den USA. Wir sind in Westküste, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas gsi. Bin ein bisschen verschrocken, wie teuer das Ganze geworden ist, vor allem im Thema Food and Beverage. Obwohl ich sehr viel in den USA bin, bin ich trotzdem verschrocken. Wir werden jetzt sicher auch wieder ein bisschen Richtung Osten wechseln. Also wir sind nicht Strandhocker, bei uns muss etwas laufen. Wenn wir drei Tage in Bali am Strand hocken, dann fangen alle an, Nasengrübeln. Wir müssen dann raus, ob das jetzt mal ein Shopping Day ist, ein Grand Canyon Day, ein Bali Ubud Day, völlig wurscht. Zwischen ihnen darf es mal ein Mehrtag sein. Also wir machen, wie ein bekannter Schweizer CEO vom Reisebüro, wir gehen reisen, wir machen keine Ferien. Aber den habe ich jetzt noch müssen zitieren, das war jetzt nötig. Ja?
Nach welchen Kriterien suchst du deine Hotel aus? Was ist dir wichtig?
Also mir persönlich ist nur eins. Zwei Sachen sind mir ganz wichtig. Sauberkeit und Lage. Ob es jetzt 2 oder 5 Sterne hat, das ist schon ein bisschen der Unterschied. Ist es ein sogenanntes City-Hotel und machst du einen Einächter, 2 Nächte oder hast du ein Strandhotel, wo du 7 bis 10 Tage machst. Aber im Allgemeinen habe ich da gar nicht viel mitzureden. Das sind meine 3 Frauen, die da bestimmen, wo wir hingehen und wie. Und ab und zu laufen wir in Hammer und ab und zu laufen wir ein bisschen weniger in Hammer. Aber im Allgemeinen haben wir es gut im Griff. Aber wie gesagt, wichtig Lage. Und wichtig ist für mich einfach persönlich sehr die Sauberkeit. Und als ein Beispiel, Motel Wankette, ich finde die irrsinnig. Das ist kein 5-Sterne-Hotel, aber super, super Lage, für mich völlig genügend.
Wie fliegst du Business Class vor allem auf der Langstrecke?
Das ist etwas, was ich mir nicht mehr antue und ich fliege Business Class. Das ist richtig, die Kinder hocken ab und zu, nach wie vor nicht ab und zu noch in die Economy rein. Ich bin einmal mit der Familie auf einer längeren Strecke in die Economy gehockt und da hat man den Gatten Gong gegeben, dann bleiben wir lieber daheim. Nein, ich fliege Business Class, sagen wir so, ab 6-7 Stunden. Und, ja, in Europa selbstverständlich. Aber das ist etwas, das einzige Luxusgut, das ich auf der Reise eigentlich gönne. Lieber ein 2-Sterne-Hotel und Business Class als umgekehrt. Ja.
Huwi, wir steuern schon auf den Schluss zu.
Juhui!
Und am Schluss fange ich immer 3 Sätze an, wo ich froh wäre, wenn du für mich würdest fertig machen. An der Reisebranche hat mich über all die Jahre fasziniert. Das?
Der menschliche Komponent, der psychische Komponent und die ganze Branche im Hintergrund, manchmal sogar im Vordergrund, menschlich basiert, geblieben ist und dass der menschliche Komponent einen grossen Einfluss und einen grossen Wert hat.
Wenn ich jetzt langsam immer ein bisschen weniger arbeite und mehr Freizeit habe, dann nütze ich die für?
Skifahren, Töff fahren und reisen.
Und meine nächste Reise geht auf?
Flims.
Matthias Huwiler, danke vielmals, dass du für Travel News Zeit genommen hast. Ich wünsche dir privat und beruflich alles Gute.
Lieber Reto, same, same. Danke für die grossartige Anlage, die du mitgebracht hast. Danke vielmals für die Zeit.
Und euch danke vielmals fürs Zuhören. Den nächsten Travel News Tag gibt es heute in einer Woche. Unterdessen freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast weiterempfehlt und auch immer wieder auf unserer Website travelnews.ch reinklickt. Ciao miteinander.